Den Predigttext finden wir heute in Epheser 4, die Verse 25 bis 32. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist, zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde hier in Hannover und alle, die mit dabei sind über den Livestream, in dieser Woche erreichte uns eine Meldung aus den USA, die unter den Christen auch in Deutschland große Freude auslöste. Der Rechtsstreit um die Freiheit des Gottesdienstes zwischen dem District von Los Angeles, zwischen dem Bundesstaat Kalifornien und der Grace Community Church von John MacArthur, dieser Rechtsstreit ist beendet. Die Gemeinde hat trotz des staatlichen Verbotes hatte in ihren Räumen Gottesdienst gefeiert, zur Ehre Gottes gesungen, Kindergottesdienst durchgeführt und das gemeindliche Leben so gut wie möglich aufrechterhalten. Die Gemeinde war dafür mit Strafen bedroht worden. John MacArthur persönlich war die theoretische Möglichkeit einer Inhaftierung in Aussicht gestellt worden. Der Staat hatte den jahrzehntelang gültigen Mietvertrag für einen ihrer großen Parkplätze kurzfristig gekündigt und weitere Schikanen angedroht. Durch die jetzt erzielte Vereinbarung wurde die rechtliche Position der Grace Community Church endgültig bestätigt. Sie durften ihre Gottesdienste ohne jede Einschränkung feiern. Alles andere wäre gegen die amerikanische Verfassung. Und deshalb muss der Staat an die Kirche jetzt $400.000 als Entschädigung für Verfahrenskosten bezahlen und weitere $400.000 Anwaltskosten erstatten. Der District Los Angeles und der Staat Kalifornien müssen sich das teilen. Also ein Sieg auf der ganzen Linie für die Gemeinde Jesu Christi. In einer Erklärung der Grace Community Church heißt es dazu in dieser Woche: Die Entscheidung hat öffentlich bestätigt, dass unsere Handlungen stets mit der obersten Regierungsinstanz unseres Landes, der US-Verfassung, im Einklang standen. Auch wenn wir uns über die Gesundheitsverordnung hinweggesetzt haben, haben wir niemals gesetzeswidrig gehandelt. Das bedeutet, dass wir entgegen dem, was uns oft unterstellt wurde, niemals im Ungehorsam gegenüber den Grundsätzen der Schrift gehandelt haben, die uns zur Unterordnung unter die staatliche Obrigkeit aufrufen. Römer 13 kann und wird das Gewissen nicht verpflichten, sich rechtswidrigen Anordnungen der Regierung zu unterwerfen. Das Gebot, sich der rechtmäßigen Obrigkeit unterzuordnen, kann und wird niemanden dazu verpflichten, einem Befehl Folge zu leisten, zu dessen Erteilung diese Obrigkeit rechtmäßig gar nicht befugt ist. Dank Gottes großer Barmherzigkeit ist dieser Grundsatz in unserer Verfassung verankert. Und ich möchte in Klammern hinzufügen und in unserer Verfassung ebenfalls. In unserer Verfassung, die es dem Staat verbietet, die freie Religionsausübung zu untersagen. Und schließlich sagt die Grace Community Church, es bedeutet auch, dass Römer 13 nie eine biblische Rechtfertigung für die Gemeinde war, ist oder sein wird, die Rahmenbedingungen oder Modalitäten ihres Gottesdienstes nach dem Willen der zivilen Obrigkeit zu ändern. Das ist uns nicht erlaubt. Christus, nicht Cäsar, ist das Haupt der Gemeinde. Wir sind Jesus Christus, dem König aller Könige, dankbar für eine gerichtliche Entscheidung, welche diese Wahrheit bestätigt. Soli Deo Gloria. Allein Gott sei die Ehre. Und John MacArthur bekräftigt dann nochmal in einer persönlichen Erklärung und sagte unter anderem: Wir sind sehr dankbar für den Schutz und die Fürsorge unseres Herrn während des vergangenen Jahres. Im vergangenen Jahr hat unsere Gemeinde Gottes segnende Hand so sehr gespürt wie nie zuvor. Und die Verheißung des Herrn hat sich erfüllt, auch bei uns hier in Hannover. Ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Soweit diese ganz aktuelle Meldung aus Kalifornien. Und wir haben immer wieder gefragt, woher erhielt die Grace Community Church die Kraft und den Mut, ihren Gottesdienst zu verteidigen und am Gehorsam gegenüber Christus keine Abstriche zu machen. Bereits vor einem Jahr, im August 2020, betonten sie in einer ausführlichen Erklärung, zu deren Verbreitung in Deutschland hier wir auch ein bisschen beigetragen haben, folgendes, Zitat: Christus ist das einzig wahre Oberhaupt seiner Kirche. Und wir beabsichtigen, diese lebenswichtige Wahrheit in allen unseren Versammlungen zu ehren. Zitat Ende. Das heißt, die unsichtbare Wirklichkeit des persönlichen Gottes ist größer und stärker als die sichtbare Macht des Staates und seiner Organe. Und ähnlich hat es ja auch der Prophet Elisa erfahren, in einer sehr bedrängten Situation, als er von der feindlichen Streitmacht der Aramäer bedroht worden war. 2. Könige 6 berichtet darüber. Und dann heißt es in Vers 14, da sandte der König von Aram Pferde und Streitwagen und eine große Streitmacht dorthin, also wo Elisa war. Und sie kamen bei Nacht und umzingelten die Stadt, in der Elisa sich aufhielt. Als nun der Diener des Mannes Gottes am Morgen früh aufstand und hinausging, siehe, da lag um die Stadt ein Heer mit Pferden und Streitwagen. Da sprach sein Knecht zu ihm, o weh, mein Herr, was wollen wir nun tun? Elisa sprach, fürchte dich nicht, denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht. Da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, sodass er sah. Und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elisa her. Die unsichtbare Wirklichkeit des persönlichen Gottes ist größer und stärker als die sichtbare Macht des Staates und seiner Organe. Und diese augenöffnende Wahrheit, die bringt uns auch Paulus im heutigen Predigttext nahe. Wo Paulus sagt, Leute, lasst euch nicht täuschen. Lasst euch nicht täuschen, als sei die sichtbare Wirklichkeit, die ihr gerade mit euren Sinnen erfassen könnt, als sei das die vollständige Wirklichkeit oder die entscheidende Wirklichkeit, so als seien die weltlichen Machtstrukturen die einzigen Machtstrukturen. Nein, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Da sind zwei weitere Akteure, mit denen ihr rechnen müsst, nach Epheser 4. In Vers 27 heißt es, gebt auch nicht Raum dem Teufel. Und im Vers 30 heißt es, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid. Und daher der Titel unserer Predigt heute Morgen, zwischen Gott und Teufel. Das ist die Situation, in der die Gemeinde Jesu lebt. Der Historiker Heigo Augustinus Obermann hat in den 80er Jahren ein berühmtes Buch über Martin Luther geschrieben. Er hat seine Lebensgeschichte gefasst unter diesem Titel Luther, Mensch zwischen Gott und Teufel. Und im Vorwort stellt Heiko Augustinus Obermann fest, Zitat, als die Kirche dem Himmel noch gleich war und der Kaiser die Macht der Welt repräsentierte, da hatte sich dieser Mönch gegen die Mächte von Himmel und Erde erhoben. Ihm blieben Gott und der Teufel, sein allgegenwärtiger Widersacher, zwischen Gott und Teufel. Das war nicht ein Spleen, ein persönlicher Spleen von Luther, sondern das entspricht der Realität, wie die Bibel sie auch für uns als Gemeinde Jesu beschreibt, zwischen Gott und Teufel. Und damit kommen wir noch einmal zu Epheser 4, wo Paulus die Gemeinde ermutigt, das neue Leben, das Jesus ihr geschenkt hat, jedem einzelnen Christen, dieses neue Leben nun auszuleben, damit wir uns untereinander stärken können und damit wir gemeinsam als Gemeinde auch ein Licht für diese Welt sind. Und wir wollen diesen Text noch einmal hören. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn, gebt auch nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Kein schlechtes Wort, man könnte auch übersetzen faules Wort, soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Vers 30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander oder untereinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Und sie haben es gemerkt, obwohl Paulus hier viele einzelne praktische Aufträge und Anweisungen gibt, das hier ist keine vordergründige Moralpredigt. Warum? Was unterscheidet das, was Paulus hier sagt, von einer Moralpredigt? Die Art und Weise, wie wir als Gemeinde miteinander umgehen, ist ganz eng verknüpft mit unserem persönlichen Verhältnis zu Gott. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen christlicher Ethik und heidnischer Moral. Dieser persönliche Bezug zu Gott. Aber nicht nur Gott interessiert sich dafür, wie wir miteinander umgehen, Vers 30, sondern erstaunlicherweise auch jene andere Macht, welche die Bibel Teufel nennt, Vers 27. Und darum müssen wir diese drei Faktoren jetzt heute Morgen in den Blick nehmen. Den Teufel, dann den Heiligen Geist, der hier für Gott als gesamte Person steht, und schließlich die übrigen Gemeindemitglieder, die diesen Text wie eine Klammer umgeben. Es heißt in Vers 25, wir sind untereinander Glieder, und in Vers 32 am Ende, seid aber untereinander freundlich und Barmherzigkeit. Da steht jeweils das gleiche griechische Wort. Also das sind die drei Faktoren und die arbeiten wir jetzt Punkt für Punkt ab. Erstens das Engagement des Teufels. Also wenn Sie mitschreiben, erstens das Engagement des Teufels. Vers 27 ist eine Warnung. Gebt nicht Raum dem Teufel. Paulus sagt, der Teufel ist höchst engagiert. Er drängt in die Gemeinde. Er ist ja der Vater der Lüge. Und deshalb will er Vertrauen zerstören. Er will Zweifel säen. Der Teufel will Missgunst schüren. Er will unseren missionarischen Einsatz lähmen und mit dem allen, dem Herrn Jesus, die Ehre rauben. Das ist sein erklärtes Ziel. Daran orientiert sich die Strategie Satans. Das hat der Jesus schon gesagt, etwa in diesem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld in Lukas 8. Da beschreibt Jesus im Grunde genommen auch das, was im Gottesdienst geschieht. Das Wort Gottes wird ausgestreut. Und dann heißt es in Lukas 8, Vers 5, der Sämann ging aus, um seinen Samen zu säen. Und als er säte, fiel etliches an den Weg und wurde zertreten und die Vögel des Himmels fraßen es auf. Und in Vers 12 erklärt dann der Herr Jesus, was damit gemeint ist. Und er sagt, die am Weg sind, das sind die, welche es hören, das Wort Gottes. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht zum Glauben gelangen und gerettet werden. Das ist das Engagement des Teufels. Und deswegen, wenn wir zum Gebet zusammenkommen morgens vor dem Gottesdienst, dann beten wir oftmals, Herr, lass es nicht zu, dass der Teufel den guten Samen deines Wortes wieder wegnehmen kann. Die Bibel spricht nicht so viel über den Teufel. Umso erstaunlicher, dass Paulus gerade im Epheserbrief das Thema in Kapitel 6 noch einmal aufnimmt. Also dieser Vers 27 findet gewissermaßen seine Fortsetzung in Kapitel 6. Wir haben ja schon die Schriftlesung über die Waffenrüstung gehört. Und in diesem Kapitel Epheser 6 heißt es in Vers 11, und das dürfen wir nicht übersehen und nicht unterschätzen, da sagt Paulus, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Also hinter all den Anfechtungen und Versuchungen steht letztlich der Teufel. Wenn wir zum Sündigen verleitet werden, steht dahinter der Teufel. Wenn die Zweifel uns wegziehen, steht letztlich dahinter der Teufel. Und was macht Paulus? Paulus diskutiert hier nicht über die Existenz des Teufels, sondern er setzt sie ganz selbstverständlich voraus. Er weiß genauso wie Jesus, und das haben ja die Evangelien auch immer wieder deutlich gemacht, der Teufel, der Satan ist nicht eine unpersönliche Idee, nicht ein abstraktes Böses, nicht eine abstrakte Struktur, sondern es handelt sich beim Teufel um eine personale Macht. In Ephesus musste man das nicht lange erklären. Diese Stadt hatte eine drastische, okkulte Tradition. Das können Sie nachlesen in Apostelgeschichte 19. Als die ersten Menschen dort in Ephesus Christen geworden waren, da haben sie Zauberbücher zusammengetragen und symbolisch verbrannt. Zauberbücher im Wert von 50.000 Denaren. Das war ein Wert von 50.000 Tagelöhnen für einen normalen Arbeiter. In Apostelgeschichte 19, Vers 19 steht das so ganz, ganz sachlich. Viele aber von denen, die Zauberkünste getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allem. Und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Denare. 50.000 Tagelöhne für einen Arbeiter. Und diese Macht des Teufels, von der die Epheser wussten, die arbeitet gegen den lebendigen Gott, die arbeitet gezielt gegen seine Gemeinde. Das ist das Engagement des Teufels. Und deswegen redet der Apostel Paulus hier im Namen Gottes in Epheser 6, Vers 11 von listigen Anschlägen. Und wissen Sie, welches Wort da im Griechischen steht? Das kennen Sie alle. Methodeia. Methode. Der Teufel arbeitet methodisch, Methodeia, er arbeitet systematisch und darauf müssen wir uns einstellen. Martin Luther hat deswegen in seiner berühmten Hymne gesungen, groß Macht und viel List sein grausam Rüstung ist. Groß Macht und viel List. Und genau von dieser List spricht Paulus hier, Methodeia, listige Anschläge. Und listig, das heißt hinterhältig. Und hinterhältig heißt, der Teufel kämpft nicht mit offenem Visier. Er möchte am liebsten aus dem Dunkeln heraus wirken. Und je mehr er uns über seine Existenz täuschen kann, umso besser für ihn und umso schlechter für uns. Es gibt dazu ein bemerkenswertes Buch von Randy Alcorn. Ich empfehle das sehr, es ist auch ins Deutsche übersetzt. Post von Graf Modertal heißt das. Es erinnert ein bisschen an die Dienstanweisung für einen Unterteufel von C.S. Lewis. Im Grunde eine Weiterführung. Und dieser Graf Modertal ist in dieser Erzählung ein Dämon, der einen jüngeren Mitarbeiter unterrichtet gewissermaßen und trainiert. Und dieser Graf Modertal gibt seinem jungen Kollegen unter anderem folgenden Rat. Unter aufgeklärten Menschen sei es besonders leicht zu arbeiten. Man müsse dafür die Möglichkeit nutzen, die uns die verbreitete Meinung gibt, es gäbe keine Dämonen. Wir können die Schleimbeutel, das ist so ein höhnisches Wort für die Menschen, wir können die Schleimbeutel nur dann erobern, wenn sie uns nicht erkennen und nicht verstehen, wie wir arbeiten. Mag sein, dass die Schädlinge des Mittelalters für den Geschmack des Tyrannen viel zu viel an uns gedacht haben. Also mit dem Tyrannen ist Gott gemeint. Also im Mittelalter für den Geschmack des Tyrannen viel zu viel an den Teufel gedacht wurde. Aber, sagt Modertal, der moderne Mensch denkt jedenfalls viel zu wenig über uns nach. Deine Aufgabe ist also ganz einfach. Sorge dafür, dass sie uns nur dort sehen, wo wir nicht sind und verhindere, dass sie uns erkennen, wenn wir tatsächlich erscheinen. Du kannst ruhig zulassen, dass diese minderbemittelten Schleimbeutel ihre Kinder an Halloween in süße kleine Teufelskostüme stecken. Die Eltern sollen lächeln und sie in die rosigen kleinen Wangen kneifen, ohne jemals auf den Gedanken zu kommen, dass wir mit ihren Gören tatsächlich etwas im Sinn haben. Wir beabsichtigen durchaus und wir fügen über eine erprobte Strategie, diese Kinder zu kleinen Teufeln zu machen. Am Ende werden die Eltern diese Wesen nicht länger süß finden. Und dann sagt Modertal noch, damit diese Strategie aufgeht, muss man die Menschen von der Bibel fernhalten. Er sagt, das ist ganz wichtig. Achte darauf, dass die Einstellung des Menschen zu uns in Skepsis, Unwissenheit, Aberglauben, populärwissenschaftlichem Geschwätz oder irgendeiner Kombination dieser Dinge wurzelt. Er darf sich an allem und jenen orientieren, nur nicht an dem verbotenen Buch. Nur nicht an dem verbotenen Buch. Und wir machen heute Morgen genau das. Wir studieren das verbotene Buch, Sonntag für Sonntag. Und das ist es, was dem Teufel am allerwenigsten gefällt. Und dieses verbotene Buch unterrichtet uns über den Teufel und macht sehr deutlich, in Epheser 6, Vers 12, da sagt Paulus, wir haben eben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, nicht einfach nur mit menschlicher Finesse und Bösartigkeit. Und dann beschreibt Paulus die Welt der Dämonen. Er sagt, es sind böse Geister unter dem Himmel, wörtlich in der Himmelswelt. Also damit meint er den Bereich der unsichtbaren Wirklichkeit, die uns dennoch beeinflusst. Die Leugnung des Teufels gab es schon zur Zeit Jesu. Sie wissen, die Sadduzäer haben gesagt, es gebe weder Engel noch Dämonen. Und der Jesus und die Pharisäer haben dagegen gehalten und gesagt, doch, natürlich gibt es Engel und Dämonen. Und diese Diskussion geht gewissermaßen bis heute weiter. Und Paulus nennt diese Dämonen hier in Epheser 6, das ist hochinteressant, wie er sie bezeichnet. Er bezeichnet sie als Mächtige, als Gewaltige, als Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, und als böse Geister. Mächtige, gewaltige Herren der Welt, böse Geister. Wir wissen nicht, wie diese Unterschiede im Einzelnen zu verstehen sind. Aber Paulus sagt jedenfalls, sie haben Macht. sie sind wirksam. Und deswegen warnt er die Gemeinde auch in 2. Korinther 2, Vers 11, lasst euch nicht von dem Satan übervorteilen. Da steht auch das Wort, das man übersetzen könnte mit überlisten. Sie haben Macht, sie sind wirksam. Und dann schreibt ihr in Epheser 6 noch, sie wollen die Beherrschung der Welt, Herren der Welt, Kosmokrator steht da. Das zielt auf Weltherrschaft. Weltherrschaft ist immer antichristlich ausgerichtet. Totalitäre Strukturen und Systeme sind ein beliebtes Mittel der Dämonen. Das macht Epheser 6 hier deutlich. Alle totalitären Systeme haben die Gemeinde Jesu bekämpft und werden sie bekämpfen bis an das Ende der Zeiten. Und darum ist unser Vers 27, gebt auch nicht Raum dem Teufel, ein Schutzschild. Ein Schutzschild gegenüber allen Versuchen, das reale Leben und den Dienst der Gemeinde zu ersticken. Wenn der Gottesdienst verhindert wird und wenn der einzelne Christ vor seinem Laptop isoliert wird, wir freuen uns über alle, die heute Morgen am Laptop dabei sind, weil sie gar keine andere Möglichkeit haben, an dieser Gemeinschaft teilzuhaben. Und auch das kann und wird Gott segnen. Schön, dass wir trotzdem in einer gewissen Gemeinschaft verbunden sind. Aber wenn die ganze Gemeinde vor dem Laptop isoliert wird, Menschen ausgeschlossen werden, dann gewinnt der Teufel Raum. Und Paulus sagt, gib nicht dem Teufel Raum. Wenn das gemeinsame Gotteslob und das Rühmen seiner Taten in der Gemeinde verstummt, wenn der Gesang verstummt, dann gewinnt der Teufel Raum. Wenn der Leib Christi zerteilt wird, das Abendmahl nicht mehr gefeiert wird, wenn die reale Versammlung der Christen auseinandergetrieben wird und wenn unsere Kirchentüren geschlossen werden am Sonntagmorgen, dann gewinnt der Teufel Raum. Wenn wir diesen Raum preisgeben, wird der Teufel ihn mit Wonne einnehmen. Und in diesem Sinn hat die Grace Community Church schon im August letzten Jahres, als sie ja gewissermaßen mit dem Rücken zur Wand stand, Folgendes freimütig bekannt. Ich will nochmal daran erinnern. Da haben sie gesagt, Christus ist das einzig wahre Oberhaupt seiner Kirche und wir beabsichtigen, diese lebenswichtige Wahrheit in allen unseren Versammlungen zu ehren. Aus diesem entscheidenden Grund können wir die übergriffigen Sperren, die Regierungsbeamte unserer Gemeinde auferlegen wollen, nicht akzeptieren und werden uns ihnen nicht beugen. Wir geben diese Antwort ohne Groll in dem nüchternen Bewusstsein, dass wir uns vor dem Herrn Jesus für die Haushalterschaft verantworten müssen, die er uns als Hirten seiner kostbaren Herde anvertraut hat. Zitat Ende. Und darum wollen auch wir ein Jahr danach auch hier von Hannover aus nochmals betonen, wir dürfen uns dem Druck von G2 oder G3 niemals, niemals beugen. Noch gibt es diesen Druck ja für die Kirchen so nicht vom Staat her. Aber wenn das auf die Gemeinden zukäme, wäre das eine teuflische Anfechtung, der wir uns niemals beugen dürften. Aber das ist nicht die einzige Methode des Teufels. Der Teufel kann, sagt Paulus, auch unsere menschliche Bosheit nutzen, um einen Fuß in die Tür der Gemeinde zu bekommen. Und darum warnt Paulus die Christen hier, gebt nicht dem Teufel Raum. Wir fragen vielleicht Paulus, warum benutzt du denn diese heftige Kategorie? Könntest du das nicht etwas vorsichtiger sagen? Aber offensichtlich ist es so, dass der Teufel auch unsere scheinbar harmlosen Sünden benutzen kann, um der Einheit der Gemeinde zu schaden. Und haben Sie gesehen? Hier in Epheser 4 ist es zunächst unser Zorn. In Vers 26, zürnt ihr, so sündigt nicht, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Und gebt nicht Raum dem Teufel, kommt dann gleich. Die Bibel lehnt nicht grundsätzlich jede Art von Zorn ab. Es gibt einen heiligen Zorn, einen gerechten Zorn über die Sünde. In Kapitel 5, Epheser 5, Vers 6, schreibt Paulus, Gottes Zorn kommt über die Ungerechten. Er muss also gerecht sein. Und wir wissen das von dem Herrn Jesus, wie Markus 3, Vers 5 beschreibt seinen Zorn über die Sünde und den Unglauben. Und wie er dann in Johannes 2 den Tempel reinigt. Mit einem heiligen Zorn. Und die Jünger sehen das in Johannes 2. Und dann stellen Sie fest in Johannes 2, Vers 17, Sie werden erinnert an Psalm 69, Vers 10, wo es heißt, der Eifer um dein Haus hat mich gefressen, der heilige Zorn. Und diesen heiligen Zorn erwartet der Jesus auch von seinen Nachfolgern. Der Jesus erwartet von uns, dass wir uns nicht mit der Sünde abfinden, dass wir nicht über die Sünde lächeln und so, na, das ist nun mal so. Wissen Sie, fehlender Zorn gegen die Sünde, das ist Ignoranz gegenüber dem Bösen. Das ist Apathie gegenüber der Unmoral. Und wenn wir Gott lieben, dann kann es uns nicht egal sein. Dann kann es uns nicht egal sein, wie andere mit seiner Welt umgehen und mit seinen Menschen. Psalm 119, Vers 53, da heißt es, Zorn erfasst mich über die Gottlosen, die dein Gesetz verlassen. Zorn erfasst mich über die Gottlosigkeit, über die Unmoral. Zorn über die Zerstörung der Schöpfungsordnung. Zorn über die Brutalität, mit der Menschen Gottes Willen mit Füßen treten. Zorn darüber, wie Menschen verführt werden. Zorn darüber, wie Kinder in Behandlung hineingetrieben werden, von denen niemand absehen kann, was das mit ihren kleinen Kinderkörpern machen wird, wenn wir die unter diesem massiven politischen Druck jetzt nahezu erzwungenen Impfungen denken. Zorn. Und solcher heiliger Zorn ist nicht so sehr ein äußerer Gefühlsausbruch, sondern es ist eine tiefe, innere, überzeugte Ablehnung. Allerdings sagt Paulus, wenn ihr zürnt, aufpassen, dass ihr nicht sündigt. Dass euer heiliger Zorn nicht beschmutzt wird. Deswegen zitiert er Psalm 4, Vers 5, wo es heißt, zürnet ihr, so sündigt nicht. Redet mit eurem Herzen auf eurem Nachtlager und seid still. Also auf dem Nachtlager am Ende des Tages alles nochmal bedenken. War das richtig, so wie ich es gesagt habe? Was war mein Motiv? Habe ich das wirklich um Gottes Ehre willen getan und aus Liebe zu meinen Nächsten? Oder war das meine eigene Eitelkeit, die hier mit mir durchgegangen ist? Oder meine Unbeherrschtheit, meine Empfindlichkeit? Der gerechte Zorn, sagt Paulus, soll auch ein gezügelter Zorn sein. Vers 31, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Also unser Zorn soll nicht vermischt werden mit Bitterkeit, mit Wut, mit Geschrei, mit Lästerung, mit Bosheit. Und sogar gerechter Zorn könnte einmal in Bitterkeit umschlagen. Und darum warnt uns der Apostel hier in Vers 26, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen, auch über eurem gerechten Zorn nicht. Sie wissen ja, dass im Judentum der Tag mit dem Sonnenuntergang endet. Der Sabbat beginnt am Freitagabend. Und jetzt lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen, das heißt, nehmt den Zorn nicht mit in die Nacht hinein und nicht in den nächsten Tag. Das ist ein wichtiger Rat, den ich auch in Traugesprächen immer wieder weitergebe. Lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Streit. Klärt, was immer ihr klären könnt, bevor ihr zu Bett geht. Den Zorn nicht ausbrüten, nicht pflegen. Den Zorn auch nicht ungeköchelt vor sich hinbrüten lassen, unkontrolliert. Einfach so ihn so köcheln lassen, ne? Unkontrolliert. Wir brauchen Klärung, wir brauchen Versöhnung. Wir sollen das nicht laufen lassen. Denn wo wir Zorn in uns hineinfressen, wo wir Zorn vielleicht möglicherweise sogar festhalten wollen, aus Trotz oder weil wir uns einfach ungerecht behandelt fühlen, da geben wir, ohne es zu merken, jemandem Raum und Einfluss, der bei uns keinen Raum und bei uns keinen Einfluss haben soll, der aber alles versucht, um diesen Einfluss zu bekommen. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Zürnt ihr, so sündigt nicht und lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn. Das ist das Erste, was wir nicht vergessen dürfen, wenn wir die Einheit der Gemeinde Jesu wahren und beschützen und pflegen wollen. Das Engagement des Teufels. Das bedeutet nicht, dass wir ständig über den Teufel reden müssen. Das bedeutet nicht, dass wir ständig hinter allem den Teufel wittern. Aber es bedeutet einfach, dass wir ganz nüchtern den Herrn Jesus um Bewahrung bitten. Dass wir sagen, Herr, wir wissen aus deinem Wort, dass es so ist. Und wir bitten dich, schütze uns vor dieser Gefährdung. Und lass uns an der Stelle wachsam sein und demütig. Und bitte gib, und das so, wie ich schon sagte, wir oft vor dem Gottesdienst beten, auch dass der Teufel den Samen deines Wortes nicht wegnimmt. Das ist das Erste. Aber Nicht nur der Teufel hat ein waches Auge auf das Zusammenleben der Gemeinde, sondern Gott sei Dank auch Gott. Und das ist das Zweite, was wir hier sehen im Vers 30, betrübt nicht den Heiligen Geist. Das ist unser zweiter Punkt, die Empfindsamkeit des Geistes Gottes. Das Engagement des Teufels und zweitens die Empfindsamkeit des Geistes Gottes. Und ich habe das ganz bewusst so formuliert, denn das Verb, das hier steht, heißt wirklich betrüben oder traurig machen. Betrübt nicht, macht nicht traurig den Geist Gottes. Zwischen Gott und Teufel leben wir. Und der Heilige Geist, das müssen Sie verstehen, der steht hier für die gesamte Trinität. Der steht also für den dreieinigen Gott persönlich. Paulus hätte genauso gut sagen können, betrübt nicht Gott den Vater. Oder er hätte sagen können, betrübt nicht den Herrn Jesus. Wenn man das umfassende Zeugnis der Bibel über Gott im Zusammenhang betrachtet, dann wird eines deutlich. Wenn der dreieinige Gott uns gegenüber handelt, also uns Menschen gegenüber handelt, der Welt gegenüber handelt, dann agieren die drei Personen immer gemeinsam. In der Theologie hat man dann diese hilfreiche Formel gefunden, die Werke Gottes nach außen sind ungeteilt. Die Theologen lieben ja dann immer so eine lateinische Formel, weil das so schön griffig ist, opera ad extra sunt in divisa heißt das. Also Gottes Werke nach außen sind ungeteilt. Im Innenverkehr hat der Heilige Geist eine bestimmte Funktion, der Sohn eine Funktion, der Vater eine Funktion. Aber nach außen, in uns gegenüber, wirken sie alle gemeinsam, operat, extra sunt, indivisa. So, und das gilt auch hier. Aber warum nennt Paulus dann ausdrücklich den Heiligen Geist? Das ist auch interessant. Stellvertretend für alle drei. Warum? Er erklärt das. Er sagt, eigentlich weil Gott uns durch den Heiligen Geist so nahe ist, dass er gewissermaßen durch den Heiligen Geist in unserem Herzen wohnt. Am Heiligen Geist wird also Gottes enge Verbindung zu uns besonders deutlich. Jesus wohnt durch den Heiligen Geist in unserem Herzen. Und deswegen geht dann die Fortsetzung von Vers 30, mit dem ihr, und man könnte sagen, schon jetzt versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Das heißt, ihr habt schon jetzt den Heiligen Geist, den ihr bei der Bekehrung bekommen habt, wie ein Siegel und der bleibt bei euch bis zum Tag eurer Erlösung, das heißt der Erlösung eures Leibes, wenn ihr endgültig auferstehen werdet. Bis dahin. Und damit erinnert Paulus nochmal an Vers 1, Kapitel 1, Vers 13, wo er das schon mal gesagt hatte. Epheser 1, Vers 13, da sagte er fast wortgleich, als ihr gläubig wurdet, da seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Als ihr zum Glauben kamt, als ihr zu Jesus gefunden habt, als ihr begriffen habt, dass ihr Vergebung eurer Sünden braucht, als ihr euch gedemütigt habt vor dem allmächtigen Gott und gesagt habt, Jesus, ich brauche es, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist, dass du meine Strafe getragen hast. Da seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Da hat Gott euch den Heiligen Geist geschenkt, ein geheimnisvolles Geschehen. Da hat er uns den Heiligen Geist, wie Paulus hier sagt, als ein Siegel aufgedrückt. Und das ist wie ein Brandzeichen bei Rindern. Ein aufgedrücktes Siegel als Zeichen dafür, du gehörst mir. Dieses Rindvieh gehört zu meiner Herde. Durch den Heiligen Geist hat Jesus sich und uns gewissermaßen untrennbar verbunden. Er hat gesagt, niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Und deswegen steht ja sowohl in 1,14 als auch in 4,30 hier die verbindliche Zusage, versiegelt bis zum Tag eurer endgültigen Erlösung. Er lässt euch nicht mehr los. Das ist ein weiter Bogen, den er spannt. Er gibt euch den Heiligen Geist bei der Bekehrung und er versiegelt euch damit, bis ihr einmal in Ewigkeit bei ihm seid und den neuen Auferstehungsleib bekommt. Siegel bezeichnet Eigentum. Der Heilige Geist hat dich, wenn du zu Jesus gehörst, als sein Eigentum markiert. Eine unsichtbare Wirklichkeit. Und das heißt nun, keine andere Macht kann das Eigentumsrecht Jesu an deinem Leben mehr in Frage stellen. Er lässt dich nicht mehr los. Er hält dich fest. Er bringt dich durch. Und durch den Heiligen Geist bleibt Jesus für immer mit dir verbunden, bis du einmal ihn siehst und vor ihm stehst. Und so hilft uns der Heilige Geist, das verbotene Buch zu studieren und zu verstehen. Der Heilige Geist lehrt uns beten. Der Heilige Geist erinnert uns an andere Menschen, für die Gott uns Aufträge geben will. Und diese Verbindung, wenn auch unsichtbar, ist so persönlich, und das ist jetzt wichtig, ist so persönlich, dass man als Christ den Heiligen Geist betrüben kann. Dass man als Christ Jesus traurig machen kann. Dass man als Kind Gottes den Vater beschweren kann und in Trauer versetzen kann. Das meint das griechische Wort, was hier steht, lypeo. Du kannst Gott traurig machen. Das wäre im Islam völlig undenkbar. Allah kratzt das doch nicht. Der senkt den Daumen oder hebt den Daumen, aber hat kein Herz für seine Anbeter. Das wäre im Hinduismus mit den Millionen von Göttern völlig undenkbar, die da in ihrer Sonderwelt schweben. Das wäre im Buddhismus erst recht undenkbar, weil es im Buddhismus gar keinen persönlichen Gott gibt, den man betrüben könnte. Aber der wirkliche Gott ist so. Der Gott, der sich bewiesen hat in seinem Sohn Jesus Christus. Der Gott, der in diese Geschichte gekommen ist. Der wirkliche Gott, wissen Sie, der ist so, wie ihn der Jesus in diesem Gleichnis gezeichnet hat. Natürlich in Lukas 15. In das Gleichnis vom verlorenen Sohn und vom traurigen Vater. Und die meisten von Ihnen kennen noch diese Stelle, als der Sohn weggerannt ist. Und als er dann zurückkommt, dann steht hier in Lukas 15, Vers 20, als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen und lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Warum sah der Vater den Sohn, als er noch fern war? Na klar, weil er gewartet hat. Weil er da gestanden hat an der Straße und sich die Augen aus dem Kopf geschaut. Wann kommt er? Darum hat er ihn von ferne gesehen. So ist er. Und Sie wissen, wie das Gleichnis weitergeht. Dann gibt es vor lauter Freude eine große Feier. Und dann kommt der ältere Sohn nach Hause und ärgert sich und sagt, was soll es, dieser Chaot war so lange weg. Er hat alles in den Dreck gezogen und jetzt kommt er reumütig zurück und sie machen eine Riesengeschichte daraus. Und er verlässt den Saal. Und was macht der Vater wieder? Vers 28, sein Vater nun ging hinaus und redete ihm zu. Stellen Sie sich das mal vor. Der Vater sagt nicht irgendein Bier, hol doch den Friedi mal rein oder so, sondern er sagt, er geht raus. Und wir sehen richtig, wie er ihm quasi den Arm um die Schulter legt und sagt, Junge, komm noch, freu dich. Ich hab dich doch nicht weniger lieb als ihn. Aber es geht doch um jeden von uns. Und Jesus sagt, so ist der Vater. So ist der Vater. Und wisst ihr, es sollte uns erschrecken, was wir als kleine Menschen für eine Macht haben, diesen Gott betrüben zu können. Undenkbar, das ist so ein Liebesbeweis Gottes. Martin Lloyd-Jones hat zu Recht gesagt, hier in diesem Vers 30 schlägt das Herz der gesamten christlichen Ethik. Den Satz können Sie sich merken. Hier in diesem Vers 30 schlägt das Herz der gesamten christlichen Ethik. Das ist der Nerv, das ist das Zentrum. Darum wollen wir Jesus ähnlicher werden. Darum wollen wir treu sein in den alltäglichen Entscheidungen, weil wir sonst den Heiligen Geist betrüben, den Sohn betrüben, den Vater betrüben. Warum sollen wir so leben, wie die Bibel sagt? Warum sollen wir Gottes Wort gehorsam sein? Warum sollen wir den Nächsten lieben? Warum sollen wir die Sonne nicht über unserem Zorn untergehen lassen? Damit wir den Heiligen Geist nicht betrüben. Verstehen Sie, das innere Motiv dafür, dass wir versuchen, gehorsam zu sein, ist nicht ein starres Gesetz, das wir fürchten. Das Motiv, das uns dazu treibt, ist auch nicht der Eigennutz, den wir uns davon erhoffen, weil es natürlich gut ist, nach Gottes Ordnung zu leben. Es ist ja auch so. Sondern das entscheidende Motiv ist die Liebe zu unserem Gott und Herrn, weil wir ihn nicht betrüben wollen. Und wir ahnen, wie dadurch unser ganzes Zusammenleben in ein völlig anderes Licht getaucht wird. In Vers 29 hat Paulus das ganz praktisch gesagt. Im Vers unmittelbar davor sagt er, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Also redet behutsam und bedacht und mit guten Worten miteinander. Bedenkt, was das beim anderen auslöst, wenn dieses oder jenes sagt. Und dann fügt er ganz eng da dran mit einem Kai im Griechischen, das heißt mit einem Und. Und betrübt nicht den Heiligen Geist. Also er bindet unser praktisches Verhalten ganz eng daran, dass wir Gott nicht betrüben sollen. Nochmal. Unsere stärkste Motivation dafür, wie wir unser Miteinander gestalten, ist begründet in unserer Liebe zum Herrn. Was kein moralischer Druck bewirken könnte, was keine Drohung auslösen könnte, was kein noch so gutes Zureden jeweils verursachen könnte, was keine praktischen Nützlichkeitserwägungen auslösen, das bewirkt nur er selbst. Ja, unser Gemeindeleben bewegt sich zwischen Gott und Teufel. Auf der einen Seite das Engagement des Teufels, der Druck macht, der Einfluss gewinnen will. Und dagegen steht Vers 27, gebt nicht Raum dem Teufel. Und auf der anderen Seite die Empfindsamkeit des Heiligen Geistes, den wir betrüben können. Und dagegen steht Vers 30, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes. Und mittendrin, wir als Gemeinde. Und darum lautet unser dritter und letzter Punkt heute Morgen, die Empathie der Christen. Also das Engagement des Teufels, die Empfindsamkeit des Heiligen Geistes und schließlich drittens die Empathie der Christen. Also Empathie bedeutet hier die Bereitschaft, sich in den Nächsten einzufühlen, auf ihn einzugehen, die Bereitschaft, dem Nächsten zu dienen mit dem, was er braucht. Wir können Empathie auch übersetzen als eine wache Nächstenliebe, als eine wache Nächstenliebe. Und diese Empathie, macht Paulus deutlich, hat ihre Quelle in unserem Verhältnis zu unserem Retter. Um seinetwillen und von ihm ermutigt, wollen wir nun einander anblicken. Wollen wir nun versuchen, einander zu dienen. Wollen wir aufeinander zugehen. Und das macht Paulus dann an diesen praktischen Beispielen deutlich, die er gewissermaßen in diesen Abschnitt hineinknüpft und die sich jetzt fast von selbst erschließen. Vers 25, das hatten wir ausführlicher letzten Sonntag, Wahrheit statt Lüge. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten. Vers 26, statt Aufbrausen, heiliger Zorn, zürnet ihr, so sündigt nicht. Die Sonne geht nicht über, gehe nicht unter über eurem Zorn. Vers 28, statt stehlen, spenden. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Und statt zerstörender Worte, heilsame Worte. Vers 29, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was Gutes zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Verstehen Sie? Das ist die praktische Empathie der Christen, weil wir unseren Herrn nicht betrüben wollen. Und wir sehen sofort, wie konstruktiv das ist. Es geht nicht allein um Vermeidung, sondern es geht darin, mit vollen Händen Gutes zu tun. Wie der Herr Jesus das mit der goldenen Regel gesagt hat. Es gab ja bei den Zeitgenossen die silberne Regel. Die silberne Regel lautete, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Das war Vermeidung. Und wissen Sie, wie die goldene Regel unseres Herrn lautete, die für uns gilt? Alles nun, was ihr wollt, Matthäus 7, Vers 12. Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun, das tut auch ihr ihnen ebenso. Alles, was du dir wünschst, alles, was dir helfen würde, alles, wonach du dich so sehnen würdest, alles, was dich trösten würde, das gibt dem anderen. Das ist hier gemeint. Und das Prinzip, was Paulus hier anfügt, statt Lüge, Wahrheit, statt Aufbrausen, heiliger Zorn, statt Stehlen, Spenden, statt zerstörende Worte, heilsame Worte. Das lässt sich vielleicht mit einem weiteren Tankstellenerlebnis verdeutlichen. Von dem einen hatte ich ja neulich schon erzählt und ich merke, Sie erinnern sich daran. Das andere, das liegt schon viele, viele Jahre zurück. Ich war in Eile, wollte eines der Kinder schnell zum Klavierunterricht fahren, wir waren schon auf dem letzten Drücker. Stelle fest, ach, nicht genug Benzin im Tank, schnell noch tanken, rangefahren, an die Säule, herausgestürzt, Stutzen hinein, Benzin läuft, Tank voll, damals habe ich noch bezahlt. Und plötzlich packt mich das kalte Entsetzen, als ich den Stutzen herausziehe, der falsche Treibstoff, Sie ahnen es schon. Normal Benzin statt Diesel. Wenn du jetzt losfährst, schwerer Motorschaden. Was war der einzige Ausweg? Totaler Austausch des Treibstoffs. Aber das war dort an der Tankstelle nicht möglich. Also den lieben ADAC angerufen, der schleppt mich zur Werkstatt ab. Dort wird der falsche Treibstoff herausgesogen. Aber das allein hätte ja noch nicht genügt, ne? Wichtig war es, neuen Treibstoff einzufüllen. Normalbenzin raus, Diesel rein. Und danach konnte der Wagen wieder seinen guten Dienst tun und den Klavierunterricht hatte man auf diese Weise auch umgangen. So. Und das ist es, was Paulus uns hier verordnet. Einen geistlichen Treibstoffwechsel. Ja? Normalbenzin raus. Humanistisches Normalbenzin raus. Ich sage mal, Entschuldigung, heiliger Diesel rein. Ja? So. Statt Lüge, Wahrheit. Statt Aufbrausen, heiliger Zorn. Statt Stehlen, Spenden. Statt zerstörender Worte, heilsame Worte. Und jeder Christ kann diese Liste jetzt fortschreiben. Statt Hass, Liebe. Wie kann ich meinen Glaubensgeschwistern, auch den Nichtchristen, mit geistlicher Empathie begegnen, mit wacher Nächstenliebe? Nur durch diesen Treibstoffwechsel. Um des Vaters willen, um der Liebe zu Gott willen, den ich nicht betrüben will, und um dem Teufel keinen Raum zu geben. Und dafür, liebe Geschwister, ist es so wichtig, dass wir unsere wirkliche Situation als Christen vor Augen haben. Ja? Wir leben zwischen dem Engagement des Teufels auf der einen Seite und der Empfindsamkeit Gottes auf der anderen. Und wir müssen trotzdem nicht scheitern. Wir werden nicht scheitern, trotz aller Fehler, die wir machen. Obwohl wir das zwischendurch immer wieder vergessen, diese Konstellation, diese Wirklichkeit. Obwohl wir noch manchen falschen Weg beschreiten werden und immer wieder die Vergebung brauchen. Aber wir werden nicht scheitern. Warum? Vers 30. Weil Jesus uns versiegelt hat mit seinem Heiligen Geist bis zum Tag unserer Erlösung. Das ist die Garantie. Und darum kann Paulus diesen Abschnitt jetzt geradezu erleichtert beschließen, indem er zum Schluss in den letzten beiden Versen diesen geistlichen Treibstoffwechsel nochmal zusammenfasst. Was soll also raus? Vers 31, dieses Normalbenzin, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Das muss raus. Und was soll dafür rein? Vers 32, seid aber untereinander freundlich und barmherzig und vergebt einander. Aber Paulus wäre nicht Paulus, wenn unser Tun das letzte Wort hätte und selbst wenn es die Vergebung ist. Paulus weiß ja, wie schnell wir uns in diese Selbsttäuschung verstricken, dass es mit etwas gutem Willen doch irgendwie gehen wird. Nein, geht es nicht. Und darum geht Paulus auf Nummer sicher. Und Paulus klopft mit dem letzten Halbsatz dann fest, woran dieses ausgetauschte Leben hängt. Und wovon die echte Gemeinschaft der Christen lebt. Die letzten Sätze lauten, vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. So endet dieser Text. Gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Wenn das nicht wäre, dann könnte der Teufel sich ungehindert breit machen, dann könnte er die Gemeinde gleich übernehmen. Wenn das nicht wäre, dann würde unser ganzes Leben unserem Schöpfer nur Traurigkeit und Grämen bereiten. Und darum muss jeder Einzelne von uns persönlich klären, gehöre ich zu diesen Menschen, von denen Paulus im letzten Halbsatz redet, gehöre ich zu diesen Menschen, denen Gott vergeben hat in Christus? Kannst du das von dir mit Gewissheit sagen, ja, Gott hat auch mir vergeben in Jesus Christus? Ich habe das kapiert, ich habe das zugegeben, dass ich Gottes Vergebung brauche. Ich habe das endlich eingesehen, dass ich meinem Schöpfer, dem ich alles verdanke, so viel Schlimmes vor die Füße geworfen habe, dass ich ihm so unendlich viel verweigert habe und vorenthalten habe an Liebe, an Dienst, an Anbetung. Ich habe es begriffen und ich habe begriffen, dass ich dadurch zu einer tickenden Zeitbombe für meine Mitmenschen geworden bin. Und dass ich auch in dem, was Tag für Tag geschah, Traurigkeit angerichtet habe und Ungerechtigkeit und vieles mehr. Und ich habe aufgemerkt, als diese Botschaft mich erreichte, dass Gott mein ganzes verwirktes Leben nicht einfach wegschmeißen und aburteilen will, sondern dass er dafür Jesus geschickt hat, dass er selber gekommen ist und dass er all das Gift, was ich verspritzt habe, auf sich gezogen hat und meine Schuld getragen und meine Zeche gezahlt hat und dann auferstanden ist und dass jetzt der Weg frei ist für mich zur Vergebung, weil ich mein ganzes erbärmliches Leben, das aber wertvoll ist, weil Gott es mir geschenkt hat, an Jesus klammern darf, der mein Retter und mein König ist. Dann kannst du sagen, ja, Gott hat mir vergeben in Jesus Christus. Und es wird riesige Auswirkungen haben. Es wird unvorstellbar große Auswirkungen haben, wenn das geschieht. Nicht allein für dich, sondern auch für die Menschen, die es mit dir zu tun bekommen. Es wird enorme Auswirkungen haben innerhalb der Gemeinde und auch außerhalb. Und deswegen schließe ich mit dem persönlichen Zeugnis von Josh McDowell, dem bekannten christlichen Apologeten, der bedeutende Bücher geschrieben hat über die Realität der Auferstehung und die Glaubwürdigkeit der biblischen Schriften. Er sagt einmal in einem sehr persönlichen Aufsatz, wie sein Leben durch Jesus verändert wurde, wie er getrieben war davon, die historischen Zusammenhänge zu verstehen und schließlich zu dem Punkt kam, wo er sich dem nicht mehr verschließen konnte, dass die Belege für die Realität der Auferstehung Jesu unwiderlegbar sind. dass die Bibel absolut überzeugend ist. Und dann hat er sein Leben Christus anvertraut und ist genau diesen Weg gegangen, den ich eben beschrieben habe. Und dann gab es in seinem Leben als Folge diesen Treibstoffwechsel. Er sagte, ein Problem von ihm wäre gewesen der Hass. Und einen Menschen hasste ich mehr als alle anderen auf der Welt, das war mein Vater. Ich konnte ihn auf den Tod nicht ausstehen. Ich schämte mich zutiefst dafür, dass er der stadtbekannte Säufer war. Wenn Sie wie ich in einer kleinen Stadt wohnen und ein Elternteil Alkoholiker ist, dann wissen Sie, wovon ich rede. Ich lachte nach außen mit, wenn die anderen über ihn lachten, aber innerlich schrie und weinte ich. Wenn er meine Mutter zusammengeschlagen hatte, fand ich sie nicht selten im Stall. Und dann findet Josh McDowell selbst zu Jesus und er schreibt, so nach und nach wird sein Leben umgestaltet und etwa 5 Monate nach meiner Bekehrung wurde ich von Gottes Liebe durchdrungen, die mich selbst diesen Hass überwinden ließ. Sie nahm den Hass und verbannt ihn aus meinem Leben. Das war dieser Treibstoffwechsel. Und jetzt konnte ich meinem Vater plötzlich in die Augen schauen und ihm sagen, Vater, ich hab dich lieb. Und ich meinte es wirklich so. Und nach allem, was vorher zwischen uns gewesen war, brachte ihn das natürlich aus der Fassung. Kurze Zeit später hatte ich einen schweren Unfall. Als man mich zur Erholung nach Hause brachte, kam ich meinen Vater besuchen. Bemerkenswerterweise war er an jedem Tag einmal nüchtern. Doch er wirkte unruhig und ging im Raum auf und ab. Und dann platzte es aus ihm heraus und er sagte, Kind, wie kannst du einen Mann wie mich lieben? Und meine Antwort war, Vater, vor 6 Monaten habe ich dich noch verachtet. Und dann berichtete ich ihm von meinen Nachforschungen über die biblischen Texte und wie ich zu Christus gefunden hatte. Und ich sagte, Vater, ich habe mein Vertrauen auf Jesus gesetzt. Ich habe Gottes Vergebung angenommen. Ich habe ihn in mein Leben eingeladen und er hat mich verändert. Ich kann es zwar nicht völlig erklären, Vater, aber Gott hat diesen Hass aus meinem Leben weggenommen und ihn mit der Fähigkeit zu lieben ersetzt. Ich liebe dich und ich kann dich so annehmen, wie du bist. Wir unterhielten uns fast 1 Stunde lang und dann erlebte ich eine der größten Überraschungen in meinem Leben. Dieser Mann, der mein Vater war, dieser Mann, der mich so genau kannte, dass ich ihm nichts vormachen konnte, der sagte mir, mein Sohn, wenn Gott bei mir tun kann, was er bei dir getan hat, dann möchte ich ihm die Gelegenheit dazu geben. Ich möchte Jesus als meinem Retter und Herrn vertrauen. Und Josh McDowell sagt, wenn ein Mensch Jesus angenommen hat, dann brauchen solche Veränderungen Tage, Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre. Mein Leben änderte sich an vielen Punkten innerhalb von etwa 1,5 Jahren. Das Leben meines Vaters veränderte sich vor meinen Augen. Es war, als hätte jemand das Licht eingeschaltet. Niemals zuvor oder danach habe ich eine so drastische Veränderung miterlebt. Seit dieser Zeit hat er nur noch einmal Alkohol angerührt. Er führte das Glas bis an die Lippen, bevor er es wegstellte. Ja, eine Beziehung zu Jesus Christus verändert das Leben. Das ist die Macht unseres Herrn. Das ist die Liebe unseres Herrn. Und dass wir ihm gehören dürfen, ist unfassbar. Und wir wollen ihm in alle Ewigkeit dafür danken. Amen. Herr Jesus Christus, danke, dass du derselbe bist. Und dass du unser Leben siehst. Und dass du weißt, an welchen Stellen auch bei uns noch Restbestände des alten Treibstoffs vorhanden sind. Herr, danke, dass du so viel Geduld mit uns hast und dass du uns real veränderst. Aber dass, als du uns damals angenommen hast, dass du uns so angenommen hast, wie wir waren. Mit unserem ganzen Unvermögen, mit unserem Dreck, mit unserer Unfertigkeit. Und danke, dass deine Vergebung alles überwindet. Herr, und so bitten wir dich, hilf doch, dass wir um deinetwillen, aus Dankbarkeit, aus Liebe, auch wirklich versuchen, treuer zu werden und dass wir etwas davon weitergeben im Miteinander, Herr, in der Gemeinde und darüber hinaus. Wir danken dir, dass du real bist und dass wir uns deshalb dir erneut anvertrauen dürfen und bitten dich, dass noch viele das von sich sagen werden, mir wurde vergeben durch Jesus. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.